Vor einiger Zeit, oh, jetzt ist. Vor einiger Zeit hat mir jemand erzählt, was passiert ist im Tauentzien. Ein Zahnarzt, die wohnten in einem dieser großen, hohen Häuser, große Zimmer. Und in einem dieser Zimmer war eine Säule drin, mittendrin. Und die hat ihn irgendwie gestört. Und er hat sie ganz schonend rausgesägt. Nun, er hätte es lieber nicht tun sollen oder vorher einen Statiker fragen, der hätte ihm diesen Zahn gezogen, ganz ohne Betäubung. Nicht so, dass das Haus gleich eingestürzt wäre, aber es war letztlich nicht zu retten. Das ganze Haus musste abgerissen werden. Sowas passiert, wenn man an tragenden Teilen rummacht. Wenn man da eins rausnimmt, nur eins, kommt der ganze Bau ins Rutschen. Sowas Ähnliches ist passiert oder war die Gefahr, dass es passiert, in einer Hafenmetropole am Mittelmeer, in Korinth. Da war es kein Zahnarzt, der da gepusht hat, sondern eine christliche Gemeinde, die da an tragenden Teilen herumgesägt hat. Und es war kein Haus, was aus Steinen, das gefährdet war, sondern der christliche Glaube, der dadurch einsturzgefährdet gewesen wäre. Und damals in Korinth, da gab es einen, der hat das vorher gemerkt, rechtzeitig. Der hat versucht, den Bau zu retten. Das war Paulus von Tarsus. Das heißt, zu der Zeit war der überhaupt nicht in Korinth, sondern er war in Ephesus, aber er hat davon gehört und hat es versucht mit einem Brief. Und deshalb ist das, was er da gesagt hat, nicht verklungen, sondern wurde aufgeschrieben und wir können es heute immer noch nachlesen. Ich lese aus dem ersten Brief an die Korinther, Kapitel 15, ab Vers 1, unser Predigtext heute. Brüder und Schwestern, ich erinnere euch an die gute Nachricht, die ich euch verkündet habe. Ihr habt sie angenommen. Sie ist der Grund, auf dem ihr steht. Durch sie wurdet ihr gerettet, wenn ihr sie festhaltet, so wie ich sie euch verkündet habe. Ansonsten wärt ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Also das Fundament ist in Gefahr und damit ist der ganze Bau gefährdet. Am Ende war dann womöglich alles umsonst. Und deshalb geht Paulus mit uns ran ans Fundament des christlichen Glaubens. Vers 3. Ich habe euch weitergegeben, was ich selbst als Überlieferung empfangen habe, nämlich als erstes und grundlegendes das. Also was jetzt kommt, das gibt Paulus nur weiter. Das hat er selber empfangen, das hat ihm jemand vorgesprochen, er hat es nachgesprochen, er hat es auswendig gelernt. Das ist der Grund, auf dem er selber steht. Und er schreibt ihnen, das kennt ihr. Ich habe euch das auch weitergegeben, ich habe euch das beigebracht. Und wer bei euch Christ wird, der lernt das bei euch. Ein ganz kurzer Extrakt des Wichtigsten. Die älteste Zusammenfassung der christlichen Botschaft im ganzen Neuen Testament. Das ist Urgestein, ganz knapp nur die wirklich tragenden Teile. Und für uns heute in Berlin eine Gelegenheit zu erfahren, worum es im christlichen Glauben im Innersten geht. Was die wenigen tragenden Teile sind, die den ganzen Bau tragen, die alle Christen miteinander verbinden. Als erstes und grundlegendes das, schreibt Paulus, Christus ist für unsere Sünden gestorben nach der Schrift und wurde begraben. Er ist am dritten Tag vom Tod auferweckt worden nach der Schrift und hat sich Petrus gezeigt, dann den Zwölfen. Später seien ihm über 500 Brüder auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Dann erschien er Jakobus und schließlich allen Aposteln. Vier Ecken hat ein Fundament, hier auch vier tragende Teile, gestorben, begraben, auferweckt, erschienen, gestorben. Damit fängt es an, das christliche Fundament. Christus ist für unsere Sünden gestorben nach der Schrift. Jesus ist gestorben, das ist erstmal ein historischer Fakt. Dazu braucht es noch keinen Glauben. Und dieser Tod war nicht einfach Pech oder Tragik einer unglücklichen politischen Konstellation, sondern dieser Tod hatte ein Wozu. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Und Sünde, das ist nicht so viel Cremetorte, sondern das heißt Leben ohne Gott. Vielleicht so richtig gegen ihn, das ist heute und hier eher selten. Viel häufiger die Variante Achselzucken, spielt keine Rolle, Gott im Leben. Oder die fromme Spielart, der Versuch, Gott vor den eigenen Karren zu spannen. So oder so, ein Leben abseits von Gott. Mit den Folgen, die das dann hat. Unfrieden mit sich selber, Unfrieden mit anderen Menschen, Unfrieden mit der Natur. Und wenn Menschen das merken und merken, hier läuft was nicht gut und wollen das ändern, merken wir, wir können es nicht mehr ändern, wie die Säule, die einmal raus ist. Wir kommen nicht mehr durch zu Gott. Aber Gott kommt durch zu uns, als Mensch, als der Bauhandwerker Jesus von Nazareth, der seinen Weg zu uns mit dem Tod bezahlt, der uns auf diese Weise unsere Hölle abnimmt. Gott kommt zu uns. Und deshalb nennt Paulus das Ganze ein Evangelium, eine gute Nachricht. Das ist die gute Nachricht schlechthin von Karfreitag. Christus ist für unsere Sünden gestorben nach der Schrift. Das erste tragende Teil im Fundament des christlichen Glaubens. Die Art, wie Jesus gestorben ist, die ist übrigens hier nicht extra genannt. Die ist für das Fundament offenbar nicht nötig. Gestorben für unsere Sünden. Das ist das tragende Teil. Dann das zweite. Jesus wurde begraben. Das heißt, er war wirklich tot. Er war eingewickelt in Tücher, er wurde in ein Felsengrab gelegt. Nun, dass einer stirbt und begraben wird, das ist nichts Besonderes. Das passiert immer wieder. Und dass Leute behaupten, dass dieser Tod eine besondere Bedeutung hatte, das passiert gelegentlich, ist auch noch nichts Besonderes. Was jetzt kommt, ist etwas Besonderes. Der nächste tragende Teil. Er ist am dritten Tag vom Tod auferweckt worden, nach der Schrift. Aufgeweckt, so wie einer, der schläft, nur dass Jesus eben nicht geschlafen hat, sondern tot war. Und am dritten Tag auferweckt. Das feiern wir zu Ostern, das feiern wir heute. Und wenn das stimmt, dieser Teil des Fundaments, dann stimmen alle anderen auch. Dass Jesus von Gott kommt, dass es einen Gott gibt, der uns Gutes will, der auf uns aufpasst. Dass Jesus unsere Sache mit Gott wieder in Ordnung bringt. Wenn das stimmt, dann macht der christliche Glaube Sinn, dann hat er Kraft. Dann hat er Kraft, die verändert. Dann gibt er Hoffnung und Gelassenheit. Wenn Christus vom Tod auferweckt wurde, dann sind auch wir dem Tod nicht mehr ausgeliefert, sondern wir werden leben mit ihm zusammen. Paulus drückt es andersrum aus, wenn das nicht stimmt, dann ist auch alles andere nichts, was trägt. Vers 14, wenn Christus nicht auferweckt worden ist, dann hat weder unsere Verkündigung einen Sinn, noch euer Glaube. Ist Christus nicht auferweckt worden, so ist euer ganzer Glaube vergeblich. Eure Schuld ist dann nicht von euch genommen. Und wer im Vertrauen auf Christus gestorben ist, ist dann verloren. Wenn wir nur für das jetzige Leben auf Christus hoffen, sind wir bedauernswerter als irgendjemand sonst auf der Welt. Bei dem letzten Vers hätte ich persönlich meine Zweifel, aber das ist zum Glück nicht so entscheidend, weil es so nicht der Fall ist. Also Paulus sagt, wenn das nicht stimmt, dann ist das Christentum eine Religion, die auf einem Irrtum beruht. An diesem Teil entscheidet sich, ob das Gebäude hält oder ob es in sich zusammenfällt. Aber wie können wir das wissen, ob das stimmt? Nun, in dieser Kurzformel christlichen Glaubens stecken zwei Argumente. Christus ist am dritten Tag vom Tod auferweckt worden nach der Schrift. Ein erstes Argument. Jesus war Jude. Die Juden hatten damals schon eine Vielzahl von heiligen Schriften, schon damals etliche hundert Jahre alt. Und da stand das drin. Gott wird einen schicken, der die Trennung zwischen Mensch und Gott überwindet. Einen Messias. Darauf haben sie gewartet. Und seit Hunderten von Jahren standen da viele konkrete Weissagungen in den Schriften, wie das sein wird. Und diese Weissagungen, die finden sich reihenweise bei Jesus wieder, in seinem Leben, in seinem Tod, bis hin zu seiner Auferweckung. Und als die Leute das nach und nach entdeckt haben, hat sie das sehr beeindruckt. Wir können das heute auch nachprüfen. Diese Schriften sind ein Bestandteil unserer Bibel geworden, das sogenannte Alte Testament. Nur, wer heute kein Christ ist, ist davon vermutlich weniger beeindruckt, weil er diese Schriften nicht kennt. Jedenfalls nicht so gut, wie sie die Juden damals kannten. Und außerdem, in Büchern steht viel. Ich denke, die Korinther, die konnten damals auch nicht so viel damit anfangen. Das wäre also noch etwas dünn als Argument, aber es ist nicht das Einzige. Das christliche Urbekenntnis hat noch eins zu bieten, und das ist dann die vierte Säule. Christus ist am dritten Tag vom Tod auferweckt worden nach der Schrift und hat sich Petrus gezeigt, dann den Zwölfen. Später seien ihnen über 500 auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Dann erschien er Jakobus und schließlich allen Aposteln. Das ist das andere Argument. Jesus hat sich nach seiner Auferweckung gezeigt. Einer ganzen Reihe von Leuten, die haben ihn gesehen und das hat ihr Leben umgekrempelt. Das ist nicht nur Bücherwissen, das ist lebendige Erfahrung von etlichen Leuten. Und diese Leute, ein Großteil von denen, leben heute noch. Natürlich zu der Zeit, als Paulus den Brief geschrieben hat, als der ankommt in Korinth. Immerhin liegt das Ganze nur etwa so 21 Jahre zurück zu dieser Zeit. Und Paulus nennt Namen und Adresse. Petrus, die Zwölf, Jakobus, zuletzt Paulus selber. Namen, die klingen alle so biblisch, so fromm. Aber man muss sich mal ansehen, was das für Leute waren vorher. Da ist keiner dabei, der auf die Auferstehung gewartet hätte. Gestern die Presseschau gehört vom Deutschlandfunk und da wurde aus so einer Zeitung, aus einer Stuttgarter Zeitung zitiert. Die haben was zu Ostern geschrieben, wie sich das zu Ostern gehört. Und da wurde also so gesagt, also Ostern, das ist doch ein Zeichen dafür, wie Menschen nach einer Krise, wie es dann wieder losgehen kann, wie sie wieder Tritt fassen können, wenn sie für Neues offen sind. So wurde da gesagt. Das ist natürlich richtig und ist auch schön gesagt. Nur damals zu Ostern, dafür stimmt das nicht. Das waren nicht Menschen, die für Neues offen waren, sondern das waren Menschen, deren Weltbild zusammengebrochen ist und die erstmal nichts mehr erwartet haben. Die haben nicht auf eine Auferstehung gewartet. Das ist eine Mannschaft von Zweiflern, Frustrierten und teilweise sogar von Gegnern von Jesus. Geht los mit Petrus, der erste der Reihe, der hat Jesus gekannt, ist 3 Jahre mit ihm gezogen. An dem Abend, bevor Jesus starb, hat er sich immerhin mit in den Gerichtshof geschlichen. Da waren die anderen schon abgetaucht. Und dann wird er angesprochen, hey, du gehörst auch zu diesem Jesus. Und Petrus sagt, nein, das muss ein Irrtum sein, ich kenne den nicht, ist verwirrt, wie auch immer. Er sagt, ich kenne ihn nicht. Als Jesus tot ist, geht er als Erster zur Tagesordnung über und sagt zu den anderen, macht, was ihr wollt, ich gehe wieder fischen. Und die gehen mit. Schluss mit der frommen Masche. Das ist Petrus. Und dann begegnet ihm Jesus beim Fischen. Und alles wird anders. Und Jesus sagt zu ihm, ich will dich, Petrus. Ich will dich immer noch. Ich will dich jetzt erst recht. Petrus, also, der lebt noch. Ihr könnt ihn fragen. Christus hat sich Petrus gezeigt, dann den Zwölfen. Die zwölf Jünger, seine Schüler, die Schüler von Jesus, mit denen er unterwegs war, die er unterrichtet hat. Jetzt erstmal noch 11, Judas hat sich ausgeklinkt. Keiner von ihnen war da, als Jesus starb. Die hatten sich eingeschlossen und die Türen verrammelt aus Angst, dass sie die Nächsten sind, die drankommen. Das war verständlich, das war vernünftig. Hilft ja niemand, wenn sie ins offene Messer laufen. Und dann zeigt sich ihnen Jesus. Und alles wird anders. Nicht auf der Stelle, sie brauchen eine Weile, ehe sie damit klarkommen. Die hatten eben nicht damit gerechnet. Und begreifen erst nach und nach, dass das, was sie da erleben, dass sie nicht träumen, dass es wirklich ist. Und kurz darauf stehen sie auf dem Marktplatz und reden von Jesus. Bei vollem Risiko. Und bis auf einen haben sie das tatsächlich alle mit ihrem Leben bezahlt. Petrus übrigens auch. Die Zwölf. Christus hat sich Petrus gezeigt, dann den Zwölfen. Später sahen ihn über 500 Brüder auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. 500 auf einmal, davon haben wir keinen weiteren Bericht. Aber die Formulierung zeigt, dass diese 500 offensichtlich auch einzeln bekannt sind. Und Paulus schreibt, die meisten von ihnen leben noch. Also wer der Sache nachgehen will, der kann das tun, der kann sie fragen, der kann eine ganze Reihe von ihnen fragen. Und dann erschien er Jakobus und schließlich allen Aposteln. Jakobus, jetzt geht's an die Familie. Jakobus, ein Bruder von Jesus, aber der war nicht etwa stolz auf seinen berühmten Bruder. Im Gegenteil, das Ganze war ihm peinlich. So wie der ganzen Familie. Als Jesus mit 30 anfing herumzuziehen und den Leuten Geschichten zu erzählen, dachten die, der ist durchgeknallt. Sie haben versucht, ihn wieder nach Hause zu holen, haben aber eine Abfuhr gekriegt. Später haben sie sich dann wohl damit abgefunden und haben ihrem Bruder Jesus andersrum vorgeworfen, dass er sich schlecht vermarktet. Wenn er schon auf dem religiösen Trip ist, wenn schon, dann doch wenigstens ordentlich berühmt, ordentlich dort, wo Leute das mitkriegen. Doch nicht hier in der tiefsten Provinz, geh in die Hauptstadt, haben sie ihm gesagt, und zeig dort deine Kunststückchen. Aber er hat wieder nicht auf sie gehört, hat gesagt, das ist noch nicht an der Zeit. Also insgesamt ein ziemlich verkorkstes Verhältnis zwischen den Brüdern. Jakobus, mindestens ein Kritiker von Jesus. Bestimmt keiner, der darauf gewartet hat, dass Jesus von den Toten aufersteht. Und dann hat sich Jesus auch ihm gezeigt. Genaueres wissen wir davon nicht, aber es war offenbar die Wende in seinem Verhältnis zu Jesus. Und später ist er einer der tragenden Leute, ein Leiter der Gemeinde in Jerusalem. Zweifler, Gegner, Kritiker, alles Leute, die nicht in Verdacht stehen, sich das so zurechtgebogen zu haben, um ihr Weltbild nicht ändern zu müssen. Im Gegenteil. Die mussten ihr Weltbild ändern, als Jesus sich ihnen gezeigt hat. Am heftigsten der Letzte in der Reihe, den Paulus nennt. Das war einer, der hat die Christen regelrecht gehasst. Der hat versucht, diesen neuen Glauben auszurotten. Und dafür war ihm jedes Mittel recht. Terror, der hat Leute verschleppt, Frauen, Männer, Kinder, hat Familien auseinandergerissen, hat Menschen geschlagen, gefoltert. Er war sogar bei einem Lynchmord beteiligt. Er verwüstete die Gemeinde, heißt es in der Bibel. So jemand wie der würde heute jeden Tag Briefe von Amnesty International kriegen. Hoffentlich. Also ein fanatischer Agitator. Paulus kennt ihn sehr gut. Er war es selbst. Vers 8. Zuletzt aber von allen, sozusagen wie der Fehlgeburt, erschien er auch mir. Ich bin der Geringste unter den Aposteln. Ich verdiene es überhaupt nicht, Apostel genannt zu werden, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Paulus, der diesen Brief schreibt. Das ist nun allerdings schon ungefähr 20 Jahre her und inzwischen ist fast alles anderes. Auf einem seiner militanten Züge ist ihm Jesus in den Weg getreten, der auferstandene Jesus. Und er fragt ihn, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und das hat den Fanatiker Saul umgehauen, Saulus. Und er ist Christ geworden. Hatte es schwer am Anfang. Die Christen dachten, das ist jetzt wieder nur so ein fieser Trick, um uns aus der Reserve zu locken. Und der schreibt jetzt nach Korinth und der schreibt, das ist das Urgestein des christlichen Glaubens. Die tragenden Teile. Jesus ist gestorben, begraben, auferweckt, erschienen. Die letzten Sätze, wo Paulus jetzt von sich selber spricht, die gehören nicht mehr zu dieser Kurzformel des Glaubens. Das ist die Fortsetzung. Gottes Geschichte geht weiter. Die geht weiter bis zu ihm. Die geht weiter bis zu uns heute. Für uns gilt auch beides. Wir wissen von Jesus nach der Schrift. Und wir erleben, dass er lebt, dass er eingreift in unser Leben, dass er hineinspricht, dass er uns verändert. Gottes Geschichte geht weiter, sagt Paulus. Ich selbst bin ein Teil dieser Geschichte geworden. Ich selber habe ihn gesehen, sagt er. Und Jesus hat diesen seinen schlimmsten Feind, der seine Gemeinde verwüstet hat, den hat er in seinen Dienst genommen, als einen seiner Apostel, seiner Gesandten. Einer, der in seinem Auftrag spricht, der Gemeinden gründet, der Briefe schreibt, 20 Jahre später. Paulus kann es immer noch kaum fassen. Zuletzt aber von allen sozusagen wie der Fehlgeburt erschien er auch mir. Ich bin der Geringste unter den Aposteln. Ich verdiene es überhaupt nicht, Apostel genannt zu werden, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Wie kann das sein? Wie kann Jesus so jemanden gebrauchen? Paulus kann darüber Auskunft geben. Vers 10, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Das kann er jetzt nicht auf sein Konto verbuchen. Das ist ein Geschenk von Gott, ohne dass er etwas dafür geleistet hat. Das heißt Gnade, geschenkt. Etwas, was wir sowieso nicht bezahlen könnten, was wir uns nicht erarbeiten könnten. Gott schenkt es uns. So ist es bei mir gelaufen, sagt Paulus. Deshalb bin ich jetzt einer seiner Leute und das hat Wirkung gehabt bei mir, dieses Geschenk Gottes. Vers 10, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen. Das könnte also auch passieren, dass Gott schenkt uns etwas, Gott schenkt uns das Entscheidende und das ist vergeblich. Daraus folgt nichts. Das ist wirkungslos. Als wäre nichts geschehen. Also wenn Gott uns gnädig ist, wenn er uns das Entscheidende schenkt, das merkt man, das hat Folgen, das hat Wirkungen. Und ich finde erstaunlich, woran Paulus das festmacht. Woran man das sieht, die Wirkung der Gnade. Man könnte ja alles Mögliche erwarten. Wenn Gott uns gnädig ist, einem Menschen gnädig ist, dann fliegen ihm die gebratenen Tauben in den Mund. Oder das gebratene Gemüse. Dann geht alles wie von selbst. Mühelos. Vielleicht gewinnt man im Lotto und braucht nicht mehr arbeiten. Alles liegt einem zu und die Anstrengung gehört der Vergangenheit an. Wenn es Gott gnädig ist, dann gibt es also Veränderungen zum Nulltarif. Dann kann man aufhören zu rauchen oder zu trinken ohne Entzugserscheinungen. Dann kommt die Ehe wieder in Ordnung, ohne dass ich mich ändern muss. Einfach so. Könnte man meinen, und manchmal stoße ich auf solche Erwartungen, natürlich nicht so karikiert, wie ich es jetzt auf die Spitze getrieben habe. Aber das ist ein Irrtum. Bei Paulus klingt es gerade anders. Wenn Gottes Gnade wirkt, erkennt man es nicht daran, dass alles von selbst geht. Das kann auch mal passieren. Das gehört aber dann in die Kategorie Wunder. Kommen vor, aber selten. Paulus sagt, das erkennt man an was anderem, Vers 10. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Wörtlich steht da, ich habe mich viel mehr abgemüht. Also das ist eine Wirkung der Gnade. Nicht Erfolg ohne Anstrengung, sondern also Paulus sagt nicht, Leute, ich muss zugeben, mit der Gnade, das hat nicht so ganz hundertprozentig funktioniert, deshalb muss ich leider auch selber arbeiten. Nein, das hat funktioniert. Und deshalb lege ich mich für Gott so ins Zeug. Das ist kein Widerspruch, Gnade und mühevoll arbeiten. Das ist ein Zeichen von Gnade, wenn Gott uns beauftragt hat und wir hart arbeiten und Erfolg haben. Frucht sehen. Ja, Paulus hatte Erfolg mit seiner mühevollen Arbeit. Und wenn er sich dem verweigert hätte, dann wäre die Gnade Gottes an ihm vergeblich gewesen, wirkungslos, folgenlos. Und wir säßen heute nicht hier. Aber wir sitzen hier, wir sind hier und feiern, dass wir dieses Fundament haben, dass wir auf diesem Fundament leben. Dass das hält, jetzt schon 2000 Jahre lang. Dass sich das immer wieder als wahr erweist. Jesus kommt von Gott. Jesus bringt die Sache mit Gott in Ordnung, mit seiner Gnade, die Wirkung hat in unserem Leben, auf ihre Weise. Er lebt, er gibt unserem Glauben Sinn. Er gibt unserem Glauben Kraft, die uns verändert. Er gibt uns Hoffnung und Gelassenheit. Wir leben. Und wir werden leben mit ihm. Amen.